InfektioPod, ein Podcast über Infektionskrankheiten.
Ja, herzlich willkommen zur 105. Folge des InfektioPod, dem Podcast über Infektiologie, bei dem wir regelmäßig zu dritt oder mit Gästen über Krankheiten und Forschung aus der Infektiologie sprechen. Wir sind alle drei klinisch tätige InfektiologInnen aus Hamburg. Einmal Elena Terhalle, guten Abend.
Hallo.
Dann der Till Koch.
Hallo.
Und ich, Annette Hennigs. Hallo. Wir werden unterstützt vom DZIF, dem Deutschen Zentrum für Infektionsforschung, der DGI, der Deutschen Gesellschaft für Infektiologie und der Akademie für Infektionsmedizin, der Fortbildungsakademie der DGI. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, schreibt uns immer gerne an info@infektsupport.de oder an @infektsupport in den sozialen Netzwerken. Und falls ihr uns besonders unterstützen wollt, lasst uns doch eine Bewertung bei Spotify, Apple Music oder so da. Ja, nachdem wir jetzt, ich glaube, zweimal zu dritt waren, haben wir heute wieder einen Gast. Wir freuen uns total, Martin Winkler aus Göttingen. Und das Intro ist ganz witzig, bevor du dich einmal gleich selber vorstellst. Und zwar hatten wir vor ein paar Folgen mal über Sepsis gesprochen und dann habe ich mir einen kleinen Lapsus erlaubt und es als eine Überreaktion des Immunsystems beschrieben, woraufhin Martin dann total nett nochmal geschrieben hat und so ein bisschen erklärt hat und dann dachten wir, komm, jetzt haben wir den Experten, den nehmen wir, greifen wir das gleich beim Schopf und laden ihn ein. Und ja, wir freuen uns, dass du da bist und erzähl doch mal ein bisschen, was machst du, wo kommst du her, warum Sepsis? Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank an euch drei für die nette Einladung. Und wie du das ja in der Intro schon sagtest, InfektioPod ist adressierbar im Internet und per Mail. Und das hatte ich tatsächlich gemacht, als ihr die S3-Leitlinie vorgestellt hattet. Und wie ihr bin auch ich klinisch tätig. Allerdings bin ich ausgebildeter Anästhesist und bin aber bei euch in Hamburg irgendwann doch sehr intensivmedizinisch affin geworden und arbeite jetzt weitgehend auf der Intensivstation hier in Göttingen, auf der anästhesiologischen. Und zur Sepsis bin ich eigentlich auch durch den Kontakt am UKE gekommen mit meinen Kollegen dort. Und das habe ich dann so ein bisschen weiterverfolgt, vor allen Dingen in Biomarkerstudien. Und letztlich bin ich dann auch in eine sehr schöne Gruppe aufgenommen worden oder die haben wir mitgegründet 2017. Das ist die European Group of Immunology in Sepsis. EGIS heißt die. Und das ist eine Gruppe, da sind vielleicht so 30 Mitglieder, ist keine Society, aber das sind alle Fans, Experten aus ganz Europa, die sich mit sowohl klinisch als auch vor allen Dingen wissenschaftlich mit Sepsis auseinandersetzen. Und ja, das ist in der Covid-Pandemie nochmal ordentlich zusammengeschweißt worden und wir haben so etliche Reviews geschrieben zu diesem Thema und so bin ich da hingekommen.
Super, genau. Und der Stein des Anstoßes war ja sozusagen, dass ja jetzt auch, da kommen wir vielleicht nachher nochmal ein bisschen ausführlicher drauf zu sprechen, auf die Immunologie und die Immunreaktion, die doch jetzt zunehmend diverser und fein granulärer werden in der Sepsis sozusagen. Ne? Und da hattest du nochmal gesagt, komm, das ist doch vielleicht nicht die Immunüberreaktion, sondern das ist ein bisschen spezifischer und man versteht eigentlich immer mehr, was da passiert, obwohl. Genau. Ne?
Ja, genau. Und vor allen Dingen ist das so, also ich weiß nicht, wie das euch geht, aber so auf der Intensivstation hat man ja diese Diskussion im Grunde genommen an jedem Bett und ständig, dass man dort überlegt, was ist eigentlich jetzt das Problem oder wo kann man ansetzen? Und das ist genau eigentlich das, ja, letztlich das Kernproblem, wo sich die Infektiologie, die antibiotische Therapie vielleicht überlappt mit den ganzen Reaktionen, die eigentlich durch das infektiöse Pathogen ausgelöst wird. Und die sind doch sehr mannigfaltig und alles andere als eigentlich homogen.
Genau. Vielleicht können wir einmal noch mal kurz ein bisschen einsteigen, sozusagen, was ist eigentlich jetzt nochmal eine Sepsis? Wie definiert sich die? Und bevor wir jetzt sozusagen in die moderne Diagnostik und vielleicht auch experimentelle Therapieansätze kommen, was sind denn eigentlich so die Basics, die man nicht vergessen sollte bei aller Immunologie, die im Hintergrund abläuft oder im Vordergrund.
Genau, das hat ja in den letzten, würde ich sagen, in den letzten 30 Jahren sich doch irgendwie sehr entwickelt und ist zum Teil auch ziemlich in den Köpfen ja auch noch eingebrannt und festgezimmert. Ihr erinnert euch an Sears-Kriterien vielleicht und an die Hyperinflammation und Hypoinflammation. Letztlich hat man in den Sepsis 3 Approach und Leitlinien 2016 das Ganze dann versucht, mal so ein bisschen zu aggregieren. Und eigentlich ist es schlichtweg eine lebensbedrohliche Organdysfunktion. Also ihr braucht ein Organversagen, ihr müsst ein Organversagen haben, was die Folge von einer, und da ist das sehr breit gefasst, von einer dysregulierten Immunantwort hat. Was zwingend erforderlich ist, eben der Infekt, also das Pathogen, was ihr braucht, um das auszulösen. Und diese drei Komponenten sind dann eigentlich schon das, was die Sepsis letztlich definiert. Und im Zentrum kann man sich ja an der Definition ja schon auch ein bisschen herleiten. Kausal ist es natürlich das Pathogen und das Ausmaß ist das Organversagen. Und dazwischen ist die Blackbox, die Immunantwort letztlich.
Und an Organen können eigentlich alle betroffen sein, ne? Also es ist sozusagen, wir können...
Richtig, und das ist auch so ein bisschen genau das, also die Definition gelingt uns ja über den SOFA-Score, das wisst ihr oder wissen ja wahrscheinlich alle, die sich mit den Leitlinien da befasst haben, der SOFA-Score oder jetzt neuerdings auch der SOFA-2-Score, der befasst sich mit 6 Organsystemen, die da sind halt das ZNS, die Lunge, der Kreislauf, das Gerinnungssystem, die Leber und die Niere natürlich, genau. Das sind die Organsysteme, die dann da beurteilt werden und letztlich das Organversagen raten. Und das ist ja an sich schon so ein bisschen merkwürdig, weil man sagt, in der Definition ist eigentlich das Immunsystem spielt eine entscheidende Rolle und in den SOFA-Score kommt das eigentlich aber überhaupt nicht mehr vor. Das kann man schon, glaube ich, auch ein bisschen kritisch anmerken, kritisch sehen. Der hat ja schon seine Probleme, ne? durch diese lineare Skalierung, die der hat, wie soll der das, dieses komplexe, heterogene Krankheitsbild oder Syndrom, ist ja gar kein Erkrankungsbild, sondern Syndrom, wie soll der das erfassen? Aber genau, so letztlich kann jedes Organ mehr oder weniger davon betroffen sein. Das seht ihr ja auch, wenn ihr infektiologische Visiten habt, die Enzephalopathie beispielsweise, ja sehr sensitiver Marker oder der Blutdruckabfall, ne, als wichtiger weiterer Marker, zum Beispiel die Vasoplegie.
Genau, und es ist ja dann so, dass so, ich finde das auch tatsächlich nicht ganz so einfach in der Frühphase das auch zu diagnostizieren. Und man muss sagen, das hast du ja auch gesagt, der SOFA misst ja dann eher so die quasi ja schon den Folgeschaden, der, also erst kommt die Infektion, die irgendwie anläuft, man hat irgendwie so ein komisches Gefühl, dann kommen hämodynamische Parameter, dann kommt der Organschaden und da passiert ja irgendwie ganz, ganz viel und man hat es ja auch häufig, dass man denkt, ach guck mal, jetzt haben wir super, wir waren schnell, wir haben das Antibiotikum gegeben, aber trotzdem geht irgendwie alles in die Hose tagelang und dem Patienten geht es immer schlechter. Also ich finde es schon auch total spannend, dieses Krankheitsbild und du hast gesagt Syndrom und das finde ich tatsächlich sehr passend, weil es ja so viel Dinge sind, die da irgendwie eine Rolle spielen und manchmal weiß man gar nicht, warum wird der jetzt irgendwie gesund und warum stirbt der jetzt? Irgendwie war es ein ähnliches Krankheitsbild und trotzdem geht es in so unterschiedliche Richtungen. Also ich finde es auch ein sehr komplexes und spannendes Krankheitsbild tatsächlich. Und die Mortalität ist ja auch immer noch tatsächlich sehr, sehr hoch, muss man sagen. Also so über den Daumen gepeilt, 1/3 aller Patienten überlebt die Sepsis nicht in der Akutphase und dann hat man ja wirklich noch diverse Folgeprobleme auch in den Monaten und in der Zeit danach, ne?
Genau, also das ist ja genau richtig. Also die Mortalität ist ja in den letzten 30 Jahren nicht wirklich gesunken. Mhm. Da gab es ein paar entscheidende Schritte natürlich, wie die Einführung des Penicillin und dann letztlich auch das Sepsis-Bundle in den 90er Jahren war das, glaube ich. Die haben natürlich schon gerade in dieser Frühphase dazu geführt und auch die Awareness auf der Intensivstation haben dazu geführt, dass sich das natürlich natürlich schon verbessert, aber nach wie vor ist es sehr hoch. Und wenn man das in Zahlen misst, sind, glaube ich, 48 Millionen Sepsis-Erkrankte jedes Jahr weltweit. Das ist die gesamte Bevölkerung von Spanien, die an der Sepsis erkrankt, und 11 Millionen Tote aufgrund von der Sepsis, einfach nur als Zahlen, was gesamt Griechenland entspräche, jedes Jahr. Und damit ist das, seid ihr mit der Infektiologie und mit der Sepsisforschung natürlich, sage ich mal, in der, ja, in dem Ausmaß weitaus entscheidender als beispielsweise beim Myokardinfarkt, wo die Mortalität erstens nicht so hoch ist und zweitens da auch in Summe gar nicht so viele von betroffen sind. Ne? Mhm. Und dann ist es natürlich auch, wenn man es global sieht, ein Problem nicht nur der unserer gut ausgerüsteten medizinischen Gesellschaften, sondern auch ja in der im globalen Süden, und die ganzen Infektionserkrankungen, die hier wir gar nicht so genau wahrnehmen. Das sind ja im Grunde genommen auch alles Sepsistote, ne?
Mhm. Und ein Problem an der wissenschaftlichen Betrachtung der Sepsis ist aber doch, dass die Kohorten zum Teil sehr unterschiedlich sind, oder? Auch weil die Definition eben so ein bisschen schwammig ist und deswegen die Sepsis-Kohorten sich, glaube ich, von Land zu Land und vielleicht auch innerhalb von Ländern zum Teil sehr unterscheiden können. Ne?
Ja. Also das liegt ja eigentlich schon so in der Natur der Sache, weil das tatsächlich einfach wirklich sehr heterogen ist. Du siehst halt bei uns zum Teil ein ganz anderes Erkrankungsbild als im globalen Süden, wo beispielsweise die Kindersterblichkeit natürlich sehr viel höher ist. Und bei uns sind es halt vor allen Dingen natürlich der ältere Mensch, der vielleicht eher betroffen ist und der da eventuell sogar einen erworbenen Immundefizit hat. Das weiß man, genau. Und deswegen sind die Kohorten tatsächlich sehr heterogen unterschiedlich. Und ein großes Problem ist auch, das hattest du ja, Annette, gerade auch schon angesprochen, dass die Folgen dieses Syndroms, wenn man es einmal durchgemacht hat und auf der Intensivstation Sinn warst, dass die dein ganzes Leben lang dir eigentlich nachtragen, dass die sich nachtragen, die Wirkung, wie so eine, ja, ich sag mal, so eine Narbe, die das Ganze hinterlässt. Ne? Und das ist ja so ein bisschen jetzt adressiert worden mit dem neuen ICD-Code für ein PICC-Syndrom, ne? Persistierendes Intensivsyndrom, wenn man so will, das ist jetzt eingeführt worden, wo halt solche Phänomene auch nachtragen sollen. Das war vor allen Dingen für die Covid-Erkrankten, Long-Covid-Patienten, damit man auch für die mal letztlich eine Beschreibung, ein Kriterium hat. Ne? Und das ist schon spannend, wie sehr eigentlich so eine einmalig deregulierte Immunantwort, was sie dann für ein Ausmaß hat. Ne? Gerade auch auf Jüngere gibt da Untersuchungen, dass die kardiovaskuläre Mortalität signifikant steigt, wenn man einmal auf der Intensivstation war und da letztlich eine Sepsis durchmacht hat.
Ja, es ist wieder der enge Link zwischen Inflammation jeglicher Art und kardiovaskulärem Risiko, ne? Oder Atherosklerose eigentlich.
Ja, richtig, ja. Und das hat ja auch zum Teil so Overlapping-Mechanismen. Ich meine, das Immunsystem ist ja, wenn man so will, dass die Struktur des Immunsystems, wie es reagiert, ist ja ähnlich. Nur die Kipppunkte, wo es dann sich verändert, die sind natürlich unterschiedlich. Aber letztlich in den Auswirkungen kann das dann unter Umständen halt immer das Gleiche letztlich sein. Und damit hat man viel Overlap zu anderen Erkrankungsbildern ja auch, ne? Das zeigen ja auch so neuere Daten oder auch Therapieansätze, die es letztlich da gibt. Da kommen wir ja vielleicht noch nachher nochmal drauf.
Mhm. Auf jeden Fall. Genau, also wichtig ist ja tatsächlich auch die Früherkennung der Sepsis. Und da ist ja, also ich hatte letztens im Ärzteblatt, gab es auch so eine Arbeit, wo man sich mal so Rettungsdiensteinsätze oder Protokolle angeguckt hat und dann gesehen hat, dass irgendwie von zigtausend Rettungsdiensteinsätzen in irgendwie unter 1% die Verdachtsdiagnose einer Sepsis gestellt worden ist, was ja eigentlich gar nicht sein kann, weil das natürlich ja ein häufiges Krankheitsbild ist. Und dass da ja wirklich so diese Awareness, also sowohl, glaube ich, in der Bevölkerung als aber vielleicht auch im primären Rettungsdienst oder auch im Krankenhaus ehrlicherweise gar nicht so groß ist, weil es halt so unspezifisch ist. Es ist nicht der linkstorakale Schmerz. Und deswegen gibt es ja diese Screening-Instrumente und auch das Qualitätssicherungsverfahren, um jetzt einfach diese Awareness zu erhöhen, sodass man sagt, wenn jetzt jemand eine Infektion hat, den muss man einfach engmaschiger beobachten, weil man eben nicht weiß, wer kippt in welche Richtung und wann. Ja. Dass man das so ein bisschen objektivieren kann. Hast du denn da so eine Vorliebe, was so für Scoring oder Screening-Tools?
Also die sind ja an sich alle relativ ähnlich, würde ich mal sagen. Ob man jetzt den Sofa nimmt, den Sofa 2 nimmt, den New-Score oder diesen MEV-Score oder auch den Q-Sofa-Score, die sind ja alle grundsätzlich vergleichbar. Ich habe jetzt da keinen Favoriten. Ich meine, der Q-Sofa-Score, der ist ja empfohlen für den präklinischen Bereich. Und ich glaube, wie du schon richtig sagst, wir wissen einerseits, das ist halt wirklich ein ganz häufiges Phänomen. Und deswegen ist diese Awareness, glaube ich, dass es eine Sepsis sein kann, erstmal ganz wichtig. Und für die Experten vielleicht dann im Krankenhaus ist dann wiederum auch die Awareness, dass halt das eine Immunreaktion ist, auch ganz wichtig. Und das greifen wiederum diese Scores aber gar nicht ab, ne? Weil da ist letztlich das nicht drin enthalten. Es gibt da ja keinen Marker dafür, dass man eine Immunreaktion oder eine dysregulierte Fehlregulation dort sieht oder erkennt. Das ist auch diskutiert worden, ich weiß nicht, in diesem SOFA-2-Paper, das ist ja recht neu, warum man zum Beispiel das ALADR, was wir vielleicht nachher nochmal besprechen, gar nicht mit aufnimmt, weil das halt letztlich vom den Verläufen her als U-Shape beschrieben wird. Also man hat hohe oder sehr niedrige Werte und es ist keine Gauss-Verteilung sozusagen, dass man das deswegen nicht aufnimmt und weil das halt ein Marker ist, auch der Zentren noch vorbehalten ist, hat man da auch gesagt, das ist halt kein globaler Marker. Mhm. Aber letztlich gibt es dann gar keinen drin. Das ist dann irgendwie auch nicht so richtig vielleicht die Lösung.
Kommt halt vielleicht in der nächsten Version vom Software.
Ja, genau. Ja. Es gab ja mal in den alten SIRS-Kriterien waren zumindest mal Leukozyten drin.
Das stimmt.
Die waren dann aber letztlich die Leukozyten konnten sehr hoch sein oder sehr niedrig sein. Und die Temperatur konnte sehr hoch sein oder sehr niedrig sein. Vielleicht erinnert ihr euch dann noch an diese Kriterien. Also das war auch sehr unspezifisch, weil das halt so unspezifisch ist, ist es ja auch dann letztlich rausgeflogen.
Ja, das stimmt. Ja, also ein unspezifisches Syndrom, ne? So kann man es wahrscheinlich zusammenfassen.
Ja, richtig, genau.
Ich bin ja sehr interessiert an den ganzen Immunologie-Geschichten, weil ich verstehe es wirklich nur so ansatzweise. Aber vielleicht kommen wir nochmal ganz kurz auf die Basics. Wir sagen, wir haben den Verdacht auf eine Sepsis. Wir müssen natürlich Diagnostik machen. Wir müssen versuchen, den Erreger zu isolieren. Also wir nehmen Blutkulturen ab und dann geben wir Antibiotika und zwar möglichst schnell. Und da ist ja auch so ein bisschen diese Urgency etwas rausgenommen worden jetzt in der neuen Leitlinie, dass man gesagt hat, also wenn jetzt kein Schock vorliegt, können wir uns vielleicht einen Ticken länger Zeit lassen, wenn wir noch nicht so ganz sicher sind. Da sagt man dann innerhalb von 3 Stunden, weil da ja auch so ein bisschen Antibiotic Stewardship Gedanken reingekommen ist, dass jetzt nicht jeder gleich sofort das Breitbandantibiotikum bekommt. Und dann geht es eben auch darum, schnell Initialtherapie, Fokus zu identifizieren und wirklich den Patienten nochmal als Ganzes anzugucken. Das sind sicherlich so die Basismaßnahmen, die irgendwie schnell funktionieren müssen, plus Kreislaufstabilisierung. Ne? Also ich glaube, das sind so die 3 Pfeiler, die ich bin mal gespannt, was bei diesem QS-Verfahren, wo wir das ja jetzt alles ganz brav erheben, diese Bögen, ob da irgendwie was Vernünftiges bei rauskommt, was actionable ist und wie die Behandlungsqualität tatsächlich ist, weil ich glaube, da gibt es auch eine große Schere noch in der Erkennung und dann auch in der zeitgerechten Reaktion.
Das könnte ich mir auch vorstellen. Ja, gut. Es ist halt dann am Ende ist halt derjenige, der den Patienten sieht, dass der halt irgendwie das, da aware ist, sagen wir mal so.
Genau.
Ne? Und ich weiß ja auch so eine Normalstation, wie schnell oder wie ist der Kontakt, wie lange ist so ein Kontakt von einem Stationsarzt, Ärztin mit einem Patienten, ne? Um letztlich sowas abzugreifen. Ne? Und da ist dann halt schnell, ist der Patient dement? Oder im Delir oder so. Aber dabei ist es vielleicht einfach letztlich eine Infektion. Und die häufigste Todesursache im Krankenhaus ist ja auch die Pneumonie dann am Ende. Ne? Mhm. Auf der Intensivstation ist es ja häufig so ein bisschen anders, weil da natürlich immer einer da ist. Immer die Awareness ist da automatisch höher. Aber da kriegst du dann natürlich auch nur die dann schon Organversagen haben. Ne?
Ja, ich muss auch sagen, ich finde gerade dieses Screening-Tool, wenn das wirklich gut umgesetzt wird, also so, dass es für das medizinische Personal auch handhabbar ist, ich glaube, dann ist dieses QS-Sepsis-Verfahren eigentlich eine echte Chance, wenn das irgendwie gelingt, dieses Screening-Tool sinnvoll auf die Straße zu bringen, sozusagen.
Ja, genau. Also das ist die erste Hoffnung, dass halt die Awareness dafür da ist, dass das letztlich eine Infektion ist. Und das zweite ist natürlich dann vielleicht der nächste Schritt, der ein bisschen wünschenswert ist, dass dann die Immun-Awareness auch da ist und man sagt, okay, das ist die Infektion, aber ich habe letztlich auch eine immunologische Reaktion dahinter, die das triggert, die ein Stück weit auch normal ist, weil sonst gibt es ja keine Abwehr, ne?
Aber das ist doch jetzt mal eine gute Überleitung zum immunologischen Teil.
Genau.
Und da wollen wir, ich glaube, so Sepsis haben wir doch jetzt so die Grundzüge.
Ich glaube auch, die Grundlagen hatten
wir auch schon damals
erstmal,
auch,
ne?
Genau.
Ja, das ist ja die Sepsis-3-Leitlinie ist ja
Bread and Butter, genau. Ja, genau.
Ausführlich dargestellt.
Genau, ja, also dann führ uns doch mal ein in die Immunologie der Sepsis. Wir sind ganz gespannt. Also ich auf jeden Fall.
Ja, also es ist eigentlich, ist es total cool und spannend, weil man lernt doch immer wieder was Neues dazu. Ich glaube, wenn man sich einfach auch noch mal so ein bisschen vergegenwärtigt, wie eigentlich so eine normale Inflammation oder Reaktion eigentlich abläuft, und die ist ja relativ eng gesteuert und reguliert. Das heißt also, wenn ihr ein Bakterium habt, da gibt es so ein lustiges Video, was ich immer zeige, das könnt ihr mal googeln, aus den 50er Jahren, wie so ein Makrophage letztlich so eine Diplokokke verfolgt und dann attackiert, ist da ganz schön anzusehen. Letztlich sind das ja uralte evolutionär fixierte Mechanismen, dass quasi die Bakterien natürlich erkannt werden über die Toll-like Receptors, die ja deswegen so heißen, weil die Erfinderin gesagt hat, das ist aber toll. Da kann man sich das ganz gut, glaube ich, irgendwie herleiten, die zum Beispiel das LPS erkennen und damit die Kaskade eigentlich letztlich auslösen. Und dann kommt es im Grunde genommen zur Inflammation. Es entsteht ein Milieu letztlich, ein inflammatorisches Milieu, was dann nachfolgend die weiteren Schritte mitbestimmt, unter anderem dann natürlich die adaptive Immunantwort, die T-Zellregulation im weitesten Sinne mittriggert. Und ein ganz entscheidender Schritt, der ja therapeutisch jetzt auch mehr und mehr adressiert wird, ist letztlich die Antigenpräsentation der antigenpräsentierenden Zellen. Also das sind ja dann die Makrophagen oder Monozyten. Im Blut sind es ja noch Monozyten. Und die durch diese Antigenpräsentation, das ist eben ein entscheidender Schritt, um dann die adaptive Immunantwort, also die T-Zellantwort, in den Gang zu bringen. Und das ist ja letztlich natürlich irgendwie sehr eng reguliert, aber da auf diesem Weg gibt es eben tatsächlich viele, viele Störungen, die da auftreten können und wo das eben genau diese Fehlregulation eben darstellt. So in ganz groben Zügen. So.
Ja, spannend. Und was hast du gesagt mit therapeutischen Optionen, mit der Antigenpräsentation?
Also, ja, genau. Also das ist ja letztlich, sind das ja MHC-Klasse 2 Moleküle. Vielleicht erinnert man sich da noch. Das ist der humane, genau, das ist der humane Leukozyten-Antigenrezeptor, das HLA oder auf den Monozyten heißt es halt MHLA-DR. Der ist eben ganz entscheidend für diese immunologische Synapse. Und da gibt es wirklich mittlerweile viele Daten dazu, auch so aus Real-World-Daten, dass der runterreguliert wird und dass das eben tatsächlich eine ganz entscheidender Marker zumindest schon mal ist für eine erworbene Immunsuppression, also letztlich für eine Abwehrschwäche.
Ah, okay.
Weil das Immunsystem dann eben nicht mehr richtig koppelt, so kann man sich das vielleicht vorstellen. Und das kann man einfach relativ einfach messen mit einem Fax-Analyse. Ne? Also das kann man quantifizieren. Dann könnt ihr messen die Antikörper pro Zelle, die Antibodies per Cell. Das ist so der Goldstandard.
Das heißt, dass man isoliert die Monozyten oder färbt die anders ein?
Nee, das ist eigentlich, das ist ein kommerziell verfügbarer Test. QuantiBright zum Beispiel. Und der, das ist, da färbt man die genau wie in einem normalen Fax und dann kann der dir ausgeben die CD14-positiven Zellen und dann die quasi so eine Standardkurve macht er dann und dann kannst du sehen, wie viele Antikörper pro Zelle es sind. Und da gibt es einen guten Threshold, 8000, unter 8000 sagt man so, ist man eigentlich, da hat man eine schwere Immunsuppression.
Ah, okay, und das ist auch, das war auch der Wert sozusagen, das meint quasi Antikörper pro Zelle.
Genau,
das ist heißt, das sind dann eigentlich auch die Anzahl der HLA-DR-Moleküle wahrscheinlich
pro Monozyt. Genau, auf Monozyt der Oberfläche. Dann, ne? Auf okay, der, cool. Also auf der Oberfläche.
Hm, interessant.
Ist ja mal gut für, so, für Mediziner, wenn die so eine feste Zahl haben, so ein Threshold haben. Und genau, das ist, das kann adressiert werden. Und zwar kann man das therapeutisch intervenieren, und zwar mit Interferon Gamma beispielsweise.
Okay.
Oder mit GCSF, GMCSF kann man das auch geben. Und da, also kann man
applizieren. Leukozytenstimulation, ne? Dass also einfach mehr Leukozyten ausgeschüttet werden. Sind die dann noch irgendwie fitter? Ja,
vor allen Dingen dieser Rezeptor reguliert sich dann sofort hoch. Da gibt es ja eine interessante Arbeit, die ist noch nicht so lange her, über Carbapeneme und GMCSF parallel in der Spontanbakterienperitonitis war das, glaube ich. Und das ist tatsächlich ein gutes Therapiekonzept. Das ist ziemlich suffizient, wo man quasi sozusagen die Infektion und gleichzeitig das Immunsystem, Infektion behandelt und das Immunsystem stimuliert. Ne? Und die haben das selber auch schon ein paar Mal gemacht, so ja, off-label dann halt. Ich erinnere mich da an einen Patienten aus Covid-Zeit. Der hatte, glaube ich, vier MRGNs. Das haben wir auch publiziert. Und der war ein junger Kerl, also eigentlich vital. Und der hatte tatsächlich, der war überall, hatte der so fiese vier MRGNs und letztlich haben wir dann Cholestin gegeben. Da würdet ihr wahrscheinlich auch nur die Augen holen. Aber was anderes ging dann auch nicht mehr.
Ja, ich wollte jetzt sagen, wenn es nichts mehr geht.
Ja, das weiß ich natürlich nicht. Ja, ja. Aber letztlich hatte der auch wirklich eine ganz ausgeprägte Störung da in diesem Rezeptorbild. Und den haben wir dreimal mit Interferon Gamma, 100 Mikrogramm subkutan. Und dann ist das sofort so nach oben geboostert. Und den konnte man dann tatsächlich entlassen von der ECMO. Der hat es überlebt. Mhm. Ja. Also, ihr wisst das, wie das ist auf einer Intensivstation. Da passiert ganz viel und alles interagiert und irgendwas weißt du am Ende nicht, was kausal war oder nicht. Aber ja, es gibt Konzepte.
Ich würde gerne einmal nochmal von vorne einmal einhaken, diese HLA-Expression, das ist jetzt ein Immun, du hattest gesagt, das ist sozusagen, dass der Patient ein immunkompromittiert ist, wenn das herunterreguliert wird, ne? Ist das jetzt sepsisspezifisch oder kennt man das auch als Erkrankung?
Nee, das ist nicht sepsisspezifisch. Das ist, also, wenn du so willst, ist das eigentlich ein Ausdruck von kritischer Erkrankung, kann das sein. Das muss nicht spezifisch für Sepsis sein.
Okay.
Also das gibt es auch bei Traumapatienten, bei chirurgischen Patienten, die haben das zum Teil auch. Wo man ja auch wieder nicht weiß, also ganz interessant, ganz spannend ist diese Real-World-Daten von Monneret und Vinette aus Frankreich, die eben ganz spannend zeigen, dass dieser erste Zeitraum der Sepsis nicht so entscheidend ist. Also weil das Immunsystem da wahrscheinlich sich erstmal adaptieren muss. Was wichtiger ist, sind eigentlich die Verläufe danach. Also letztlich Tag 3, 4, 5, 7, die sind entscheidend. Und da gibt es tatsächlich, das ist tatsächlich so, dass sich diese Thresholds von 8000 oder auch die Erholung korreliert mit Sekundärinfektionen auf Intensivstationen und mit Mortality. Das ist beides eng assoziiert.
Und das heißt aber, um es nochmal zusammenzufassen, auf Elenas Frage, dieses HLA-DR oder das auf den Monozyten dann, ist eigentlich eine unspezifische Stellschraube des Immunsystems, wo eine Immunmodulation stattfindet und dann in erster Linie eine Herunterregulierung, ne, wenn dieser Wert erniedrigt ist, also wenn diese
Rezeptoren fehlen. Genau, das ist die Immunparalyse, die septische Immunparalyse, so kann man es in der Sepsis sagen. Es gibt auch gute Arbeiten, die zeigen, dass das LPS-Ansprechen in diesem Patienten reduziert ist. Also wenn ihr das Blut mit LPS stimuliert, dann gibt es nicht mehr so viel Hyperinflammation. Also TNF-Alpha ist dann, oder TNF heißt ja jetzt, ist dann nicht mehr.
Und pathophysiologisch funktioniert so, dass eben, weil das HLA-DR weniger ist, die Antigenpräsentation weniger stattfindet und dann die T-Zell-Lymphozyten weniger stimuliert sind und deswegen auch weniger bekämpfen können. Ne?
So kann man sich das vorstellen. So könnte der Pathomechanismus sein. Und so ist es zumindest in den Assoziationen. Ne? Mhm. Die T-Zellen können natürlich selber auch nochmal gestört sein durch beispielsweise eine PD-1-Expression. Wo letztlich die einfach Apoptose angehen, ist übrigens ein super Marker, ne? Eine Lymphopenie, das wisst ihr wahrscheinlich auch aus euren Erfahrungen, dass das ein guter prognostischer Marker und auch ein Schweregradsmarker ist. Und wahrscheinlich ist es ja so, dass diese Zellen Apoptose eingehen oder irgendwie im Gewebe verschwinden, das weiß man natürlich auch nicht. Aber das ist auch zum Beispiel ein Merkmal, wo sich quasi die T-Zellen selber auch nochmal anders regulieren. Ne? Mhm. Aber auch das ist eher Lymphopenie und immunsupprimierend.
Okay, und jetzt haben wir sozusagen schon viel geredet, auch über die Pathologie-Mechanismen von der Immunparalyse. Und jetzt gibt es aber auch das Gegenteil. Es gibt ja auch sozusagen die überschießende Immunantwort. Richtig. Das kann ja auch ein Problem werden.
Ja, genau. Das ist tatsächlich so. Das ist auch wahrscheinlich so, dass das jetzt parallel ablaufen kann. Also ich glaube, das ist auch so ein Denkswitch, den man manchmal hat, dass man immer meint, okay, ist der hyperinflammatorisch und im Schock und morgen ist er immunparalytisch, aber das läuft parallel ab. Also das sind beides Mechanismen, die irgendwie überlappend sind, gleichzeitig sind und diese Überreaktion, genau richtig, gibt es auch. Da ist zum Beispiel, ist das häufig so Interferon-Gamma getriggert wiederum. Da hast du zu viel Interferon-Gamma oder zu eine Interferon-Antwort. Und dann stimuliert das Immunsystem einfach über. Ein klassisches Beispiel ist zum Beispiel das Makrophagen-Aktivierungssyndrom, das MALS. Oder in noch schwerer, dass diese hämophagozytische Lymphohistiozytose, HLH ist einfacher.
Bin sehr begeistert, dass du das glatt in einem Wort aus.
Ich spreche mir immer dreimal. Ich habe vorbereitet. Aber letztlich sind das eben Ausdrücke von einem wirklich überschießenden Immunsystem. Ne? Und ein Schlüsselmarker dort ist das Ferritin. Mhm. Also das Ferritin ist dann ein Marker, wo man im Grunde genommen schon fast sagen kann, wenn er über einem bestimmten Threshold ist, ich glaube 4.400 in einer Studie, dann ist da so ein Hyperaktivierungssyndrom vorliegend.
Das entspricht auch voll der klinischen Erfahrung, finde ich. Ne? Also Leute, die so hohe Ferritinwerte haben, kann man immer schon fast den Priester rufen, finde
ich. Es ist witzig, ich habe mal die gesamten Daten von unserer Uniklinik mal ausgewertet, einfach nur mal so geguckt, was misst man eigentlich. Und da gibt es dann tatsächlich wirklich relativ viele mit so hohen Ferritin-Leveln. Ne?
Okay.
Aber ich weiß nicht, ob man dann differenzialdiagnostisch dann an sowas denkt. Ich meine, da gibt es ja noch in der Rheumatologie gibt es das ja auch und so. Da sind ja so Morbus Still oder solche Phänomene, aber auf der Intensivstation eben auch. Und ich habe tatsächlich auch jetzt mal so ein bisschen genauer nachgeguckt in den letzten halben Jahr. Und da sind etliche dabei, die so hohe Ferritinwerte haben. Und das ist dann ganz witzig, weil das imitiert dir ja so einen septischen Schock auch unter Umständen noch viel, viel später, die Infektion oder das Bakterium oder was weiß ich, was das mal ausgelöst hat, das ist ja schon lange, lange passé. Aber du hast immer noch diese diese Art von Dysregulation vorliegen. Ne? Und das ist, also wenn ich nicht weiter weiß, dann gucke ich da auch doch immer mal nach dem Ferritin. Das ist ja jetzt auch gar nicht so irgendwie so ein aufwendiger Marker, sag ich mal. Ne? Aber bringt dir dann differenzialdiagnostisch dann schon weiter. Und da haben wir auch so ein paar Fälle, wo wir dann quasi mit Anakinra wäre dann das Medikament, was du dann idealerweise geben kannst. Und dann geht das auch schnell runter. Das sieht man dann, bessern die sich.
Genau. Anakinra müssen wir, glaube ich, noch kurz erklären. Also IL-1-Blocker, ne? Wie das vielleicht nochmal wirkt.
Ja, genau. Also das ist ein Interleukin-1-Blocker. Interleukin-1, das ist ja auch so ein zentrales Interleukin in der, ja letztlich in dieser immunologischen Kaskade, die dann dieses, ja letztlich dieses inflammatorische Milieu unterhält. Und Anakinra, weiß gar nicht, wofür das mal ursprünglich, wird das auch wahrscheinlich aus der Rheumatologie kommen, entwickelt wurde, und das blockiert das eben. Es hat eine kurze Halbwertszeit und das ist eigentlich ganz gut verträglich, und das ist letztlich genau, setzt das an diesen Mechanismus an, dieser hyperinflammatorischen Reaktion.
Ja, ich muss, das habe ich ja tatsächlich auch schon ein paar Mal gesehen und mitgemacht, dass sowas eingesetzt wurde bei so wirklich so persistierender Hyperinflammation mit dieser, also diese Immunsuppression oder Immunparalyse. Aber ich bin jetzt auch nicht so, also jetzt erst neuerdings regelmäßig auf Intensivstation unterwegs, früher jetzt nicht so viel. Das ist, glaube ich, wirklich tatsächlich eher so ein bisschen neue Entwicklung. Ne, und ich habe gerade nochmal dieses Paper, was du da erwähnt hast, um nochmal kurz zurück auf diese HLA-DR. Das ist ja wirklich spannend, wie diese Franzosen waren das, glaube ich, ne? Die da diese HLA-DR-Level sich angeguckt haben und dann so ein sehr schönes bunten, ich glaube, ich weiß gar nicht, welche Table das war, Figure 4C, wo man dann wirklich so aufge...
Achso, diese Trajectories. Ne?
Ja, genau. Ja. Ne? Das sind die Immunkompetenten mit hohen HLA-DR, die gehen quasi eigentlich 1:1 über in an Tag 3, 7 und 28 in gesund, weiter gesund, entlassen und dann irgendwie alles gut. Und man sieht, dass der große Block mit HLA-DR unter 8000, die verteilen sich dann, also ein paar werden dann auch gesund und entlassen, aber die bleiben tatsächlich in ihrer Immunsuppression, und der größte Anteil von Leuten, die sterben, sind tatsächlich aus dieser Gruppe. Also das war mir tatsächlich überhaupt nicht so bewusst. Aber ich lerne ja auch gerne was dazu.
Ja, das ist also wirklich spannend, genau, das kristallisiert sich tatsächlich bei dem HLA-DR jetzt so ein bisschen raus, und dieses Bildchen, was du da ansprichst mit diesen Regenbogenfarben, die sich dann da so verändern. Das ist eigentlich etwas, das habe ich jetzt auch schon häufiger gesehen in anderen Studien auch, weil eben das so ganz eindrücklich zeigt, wie Patienten letztlich ihr immunologischen Status verändern. Und das ist tatsächlich was für mich auch so ein bisschen Neues. Und wo wir auch, glaube ich, weiter immunologisch, infektiologisch denken müssen, dass sich das eben anpasst. Und das ist eben outcome-relevant. Oder das kann eben tatsächlich auch ein Therapieerfolg sein. Da gibt es eine, ich glaube, aus dem, diese Save More Trial hieß der aus der Covid-Pandemie, wo Anakinra eben appliziert wurde bei Covid-Patienten. Das war stratifiziert nach Supa. Das ist so ein Damp, also was auch die Immunantwort auslöst. Und da sieht man das relativ deutlich, dass sich quasi diese Endotyp-Stabilisierung, dass das ein Therapieerfolg sein kann.
Und das also, ist ja auch wahrscheinlich wieder reinkommt in die gute mit erhöhte HLA-DR.
Entweder bist du in deinem, stabilisierst du dich in deinem prognostisch günstigen inflammatorischen Umfeld, was ein Erfolg wäre, und du bleibst da und dann erholst du dich, oder eben nicht. Also dann fällst du eben ab oder du wechselst den Inflammationstyp. Das ist ja auch diese andere Arbeit, diese Transkriptomarbeit, die...
Das war echt ein Brett, muss ich sagen. Ich hab's versucht. Ich hab's wirklich versucht. Ja.
Wir verlinken natürlich alle Paper, ne? Dann könnt ihr euch da selber auch ein Bild von machen.
Ja, also die ist insofern... Also es gibt eigentlich gar nicht so wahnsinnig viele große Kohorten aus diesem Bereich. Die haben, es gibt aber ein paar, die haben das Transkriptom letztlich asserviert, sagen wir mal. Und was man da sieht in diesen Transkriptom-Analysen, ist eigentlich immer das, ist immer ähnlich, dass du dann Overlap hast aus verschiedenen Typen. Der, hier sind das halt die CTS heißen die, glaube ich. Das ist dann der, in dieser Arbeit hat der quasi der Brandon letztlich mehrere Kohorten zusammengefasst. Und das sind natürlich so Ansätze, die kann ich euch auch nicht erklären mit AI und Machine Learning und so. Also mit einer wirklich komplexen Statistik. Aber was eben das Spannende ist, du hast tatsächlich Overlaps und du kannst aufgrund des Transkriptoms, also letztlich der Regulation auf mRNA-Ebene oder auf genetischer Ebene, kannst du tatsächlich solche Inflammationstypen ausmachen. Und diese Inflammationstypen, das zeigt ja die Arbeit auch, die, das sind zwar nicht viele Patienten, aber 35 hatten die, glaube ich, an Tag 3, 5 und 7, die dann, die wechseln. Also das, da gibt es quasi Klassifizierungswechsel, was man ja auch klinisch wahrnimmt, so sage ich mal.
Und um das nochmal einzuordnen, das geht um das Paper jetzt in Nature Medicine und dieses CTS, was du gerade meintest, das stand für Consensus Transcriptomic Subtypes und die haben eben so drei Subtypen von 1 bis 3, haben sie die einfach benannt, ne?
Genau, richtig. Wo quasi mehrere Kohorten dann übereinander überlappt wurden. Und dann ist dieses Paper ja insofern auch nochmal, geht ja nochmal einen Schritt weiter und guckt dann in dem sogenannten VANISH Trial. Das war eine Vasopressin-Hydrocortison-Studie im septischen Schock und die reanalysieren das ja und können dann eben sagen, dass bei dem, ich glaube, CTS2 eine Steroidtherapie einen negativen Impact hat. Mhm. Also letztlich musst du eigentlich, wenn du therapeutisch eingreifst, wissen, was ist die darunterliegende Biologie. Ansonsten wird deine Therapie eigentlich nicht funktionieren, zumindest die adjunktiven Therapiemaßnahmen.
Aber sag mal, also es ist natürlich alles so komplex, aber diese CTS-Ding, Subtypen von 1 bis 3, die kann man jetzt nicht gut korrelieren mit diesem Dichotom, was wir gerade gemacht haben, Hyper, also sozusagen Immunostase oder eher Hyperinflammation, oder?
Weil die schienen irgendwie
von allem was zu haben.
Ja, also letztlich kannst du das schon, also wenn man das vielleicht so ein bisschen verdichtet, dann sind das letztlich solche schon so eher so diese hyperinflammatorischen Mischtyp und dann eher sowas Hypoinflammatorisches. Also das kann man schon so ein bisschen verdichten, aber du sprichst natürlich gerade auch ein wichtiges Thema an. Das sind natürlich letztlich hochkomplexe Analysen. Und wie soll ich die denn in die Klinik bringen? Im Moment schwer vorstellbar, weil wir ja doch sehr binär, sage ich mal, denken. Ne? Also wir haben ja entweder Hypo oder Hyper. Und wenn das so ist, dann schaffen wir das noch. Aber letztlich sind ja jetzt auch nicht Viehtypen, sind 3, ne? CTS 1, 2 und 3. Aber um das herauszufinden, musst du halt eigentlich schon einen großen Aufwand betreiben. Ja, das ist ein großer Kritikpunkt. Aber ich glaube, wo die Wichtigkeit drin liegt, ist zum Beispiel in der zukünftigen Studienplanung, dass du nämlich dir genau anschauen musst, was ist denn das eigentlich für ein Patient? Weil du kannst ja machen eine Steroidstudie und du schließt überproportional das Transkriptom CTS2 ein, dann hast du keinen Effekt. Unter Umständen
einen negativen Effekt, ne? Weil das kam ja in diesem Nature Medicine Paper raus, dass CTS2, also der Subtyp 2 und 3 ein bisschen weniger, war vor allem eben der 2er, dass die viel schlechter, also die sind doppelt so häufig gestorben zum Teil, wenn sie Cortison gekriegt haben, wenn sie Placebo bekommen haben.
Ja, und ihr wisst ja zum Beispiel diesen Cape Cod Trial, war ja positiv, ne? Der ReMap Cap Trial mit Steroiden war wiederum negativ. Also das sind wahrscheinlich auch, kann man diskutieren, aber das sind möglicherweise wirklich auch solche Phänomene, dass ihr diese Patientenselektion nicht richtig ist. Und damit hast du eigentlich etwas, untersuchst du etwas, was eigentlich nicht funktionieren kann. Und das ist ja unser Dilemma. Der Phänotyp ist aber bei allen Patienten der gleiche. Die liegen alle auf Intensivstationen, die haben alle eine Dialyse, die sind alle an der Beatmung. Die haben alle Kreislaufunterstützung. So, und jetzt ist es aber so, derjenige, der eine Kreislaufunterstützung und ein Laktat macht und einen Schock hat, ist vielleicht in CTS1 und der andere daneben ist in CTS2. Also der hat eine völlig andere Biologie und das erkennst du gar nicht.
Ja, von außen nicht.
Nee, genau. Also mit deiner reinen Klinik. Und da gibt es ja ganz viele Reanalysen von fast allen großen Intensivstudien, sei es über aktiviertes Protein C, sei es über Beatmungsdrücke, über Volumen, wo man das immer wieder sieht, wenn, die haben ja alle nichts gebracht, aber wenn du letztlich eine Stratifizierung deiner Klassen hinbekommst, dann wird auf einmal die Intervention erfolgreich.
Leute, das ist doch eine super Überleitung zum Immunosepp, oder?
Wollte ich gerade sagen.
Weil jetzt bräuchte man ja eine Studie, die das Ganze mal in die Tat umsetzt. Also eine Studie, die Dichotom unterscheidet in Immunparalyse oder Immunhyperinflammation und dann da therapeutische Konsequenzen draus zieht. Ne?
Ja, genau. Also das ist der, du sprichst das, das ist ein JAMA-Paper, die Immunosepp-Trial, der war, glaube ich, jetzt aus dem Dezember vergangenen Jahres, also noch nicht kurz nachdem die S3-Leitlinie rauskam und ich euch angemeldet hatte. Und der Trial ist insofern, setzt der da jetzt, man kann sagen, das ist mal so ein Prototyp einer immunstratifizierten Therapie. Und zwar setzt der genau an, wie was wir auch gerade schon besprochen haben. Das Protokoll ist simpel, also für uns in der klinischen Praxis ist das verstehbar. Und zwar stratifiziert er nach Ferritin und nach Monoheil-ADR, also nach Immunsuppression oder nach Hyperinflammation. Und daran hangelt sich die Therapie mit Anakinra oder Interferon Gamma. Und das wird randomisiert. Und in der Tat sieht man, dass die Organfunktion sich verbessert. Also es ist ein weiches Outcome-Kriterium. Das ist jetzt kein hartes Kriterium wie Mortality. Das ist ja auch, kann man sagen, ein Kritikpunkt. Aber in diesem weichen Kriterium nach 9 Tagen verbessert sich zumindest das Organversagen signifikant in der immunstratifizierten Gruppe, sagen wir mal so.
Ja, das, also ich muss sagen, ich habe die Studie auch irgendwo bei LinkedIn oder so, wurde mir die reingespült, wo dann auch, also die hat ja ziemlich große Wellen geschlagen, glaube ich, weil es wirklich so eine erstmalige, prospektiv randomisierte Studie war, die Sepsis-Patienten so ein bisschen stratifiziert. Und ich bin sehr über diesen Endpunkt 1,4 Punkte im Sofa-Score. Das, also scheint mir so ein ganz komischer Endpunkt. Und dann haben sie ja auch so berechnet, dass der Sofa-Score, der wurde ja dann auch gemittelt über ein paar Tage und dann den Unterschied zum initialen Sofa-Score und auf Mortalität gab es ja gar keine Auswirkungen. Also vielleicht ist das, also ich weiß nicht, ob jetzt deine Interpretation ist, vielleicht ist das noch nicht granulär genug aufgedröselt, die Immunphänotypen. Oder wie ist das zu interpretieren? Also war so ein richtig, so ein knallen Erfolg?
War, ist das, nee. Ich, also ich glaube, das ist jetzt endlich mal, muss man den Kollegen aus Griechenland, die das ja initiiert haben, mal einen ersten Ansatz wirklich auch mal voranzugehen, weil wir haben ja eben so gesagt, die Mortalität ändert sich überhaupt nicht. Mhm. Also seit vielen Jahren nicht. Jetzt haben wir so ein bisschen Hintergrundwissen, das verdichtet sich ja schon, dass die darunterliegende Biologie sehr komplex ist. Auch können wir im Grunde genommen mittlerweile messen. Und jetzt muss der nächste Schritt gegangen werden. Ich meine, was auffällt, ist ja auch letztlich, dass ich glaube, da waren in jeder Gruppe waren 130 oder 135
so, genau.
Und 350 oder so waren unclassified. Das heißt ja schon mal, okay, was ist eigentlich mit diesem Graubereich? Mhm. Die werden ja auch irgendeine Inflammationstypen zuzuordnen sein, aber eben nicht nur diesen. Und ja, ich bin jetzt so ein bisschen hin und her gerissen mit diesem Outcome-Parameter. Du hast recht, in der Mortalität ändert es wieder nichts. Allerdings, wenn ich mir jetzt mal so anschaue, wie Therapie auf Intensivstationen abläuft, dann wissen wir ja auch, dass wir eigentlich kontinuierlich irgendwas machen und ständig irgendwas verändern. Also wir geben Antibiotika, ändern das Mikrobiom, Wir geben Noradrenalin, das hat ja auch eine starke immunologische Wirkung. Wir machen Dialyse, wir machen dies, wir machen jenes, Pflege und. Und ich glaube, die Erwartung, dass jetzt das immer direkt auf die ganz harte Kriterium Mortality Auswirkung hat, ist vielleicht auch manchmal überzogen. Sondern vielleicht ist es auch, kann man sich auch mal damit zu, muss man sich irgendwie damit zufrieden geben, okay, wenn sich jetzt erstmal das Organversagen als Endpunkt bessert, dann ist das ja auch schon mal erstmal ein Erfolg. So könnte man es
ja, auch sehen. Ja, das stimmt. Ja, und man muss natürlich auch gucken, ich weiß gar nicht, wie lange die nachbeobachtet worden sind, ne, was die, ob die vielleicht auch Unterschiede in den Langzeitfolgen oder sowas haben. Also ich muss sagen, ich war sehr kritisch anfänglich. Ich sehe aber doch jetzt, wo ich mich damit jetzt auch noch mal etwas beschäftige, aber eine Stunde, das ist ja tatsächlich super spannend. Und du hast sicherlich recht, dass da echt noch total viel passieren wird, wenn wir das irgendwie besser verstehen.
Ja, und
verstehen,
auch eben, was ich eben sagte, ne, das ist ja die gleiche Arbeitsgruppe, die eben gezeigt hat in Covid-19 mit Anna Kindra, das sind ja die gleiche Arbeitsgruppe, die gezeigt haben, dass sich da eben auch, dass du ein Inflammationsstadium stabilisierst und damit eben tatsächlich auch schon mal, also das kann unter Umständen halt auch schon mal ja outcome-relevant sein, ne? Und die Immunrestitution, die waren beiden Therapien ja, also das Ferritin -15% unter Anna Kindra und ich glaube HLA-DR über 8000 wieder. Das war ja schon auch, das Signal gab es ja. Ne? Also das funktioniert schon. Aber die letztlich ist das ja, sind ja diese drei diskutierten Arbeiten, die machen ja eigentlich ein schlüssiges Kontinuum, wenn du so willst. Also du hast Störungen, die sind komplex, die kann man mit hoch aufgelösten Transkriptomanalysen irgendwie analysieren. Du hast Immunsuppression, was sich sehr verdichtet und jetzt ist der nächste Schritt, das im Grunde genommen die Therapie umzusetzen. Also letztlich ist das schon so, sage ich mal, was wir jetzt in den letzten halben Jahr oder Jahr gesehen haben, schon ein enormer Quantensprung und ein Paradigmenwechsel, so würde ich sagen.
Ich hab die Studien, diesen primären Outcome-Parameter so interpretiert, dass es eigentlich vielleicht auch ganz klug war, damit sie, also sozusagen im Studiendesign fand ich das eigentlich einen smarten Move, weil eben genau die letzten Studien alle gezeigt haben, ja, dass eher die Mortalität eben keinen großen Effekt hat und um sozusagen jetzt mal überhaupt voranzukommen. Ne? Also ich mich noch gefragt habe, wir haben eigentlich so ein bisschen so eine Vierfelder-Tafel quasi, wenn wir Ferritin als Unterscheidungskriterium haben und HLA-DR. Und wie du gerade schon gesagt hast, der allergrößte Teil ist ja eigentlich in diesem Excluded.
Ja.
Teil gewesen, also bei denen, die sozusagen ein niedriges Ferritin oder unter 4000 haben, also kein total hohes Ferritin und die einen okayen Status im HLA-DR haben. Ich glaube, die sind jetzt nicht nachbeobachtet worden, weil die sind ja excluded gewesen, aber das schien ja sozusagen der große Teil zu sein eigentlich, also oder zumindest mehr als die Hälfte.
Ja.
Genau, wäre vielleicht auch spannend, nochmal was
dann
mit denen
ist. Auf jeden Fall. Also das ist so, das wäre tatsächlich die Frage, was ist eigentlich mit denen, ne? Vielleicht hat man da auch noch gar nicht die Mittel oder die sind irgendwie anders. Haben ja offensichtlich, oder wenn wir der Theorie glauben, dass es eine fehlregulierte Immunantwort ist, dann haben die natürlich auch eine Störung. Nur erkennst du die halt nicht mit diesem binären Prinzip.
Ja, aber auch das ist, glaube ich, für so einen ersten Trial auch voll,
ist in Ordnung.
Eher smart, sich sozusagen erstmal sozusagen die Edges so rauszusuchen, also die, von denen wir relativ sicher wissen, dass sie irgendwie ein super hohes Ferritin haben und die, wo wir sicher wissen, dass sie ein ganz niedriges HLA-DR haben und die erstmal zu untersuchen.
Ne? Ja, und letztlich auch, wo ja relativ viel Evidenz ja schon jetzt da ist, dass Anna Kindra halt in diesen HLH-Syndromen, in diesen Hyperferritinämie-Syndromen funktioniert. Und dass Interferon Gamma halt schon auch ein Immunstimulator sein kann. Ne? Das fand ich jetzt auch schlau eigentlich, das mal so anzugehen.
Ja, cool.
Super. Ich glaube, dann sind wir doch mit unserem, also ich fand es total gut. Ich habe wirklich viel gelernt, muss ich sagen. Ich bin auch ein bisschen bekehrt worden in Richtung der Immunologie. Ich dachte, ach, diese ganze Zytokine und so, verstehe ich eh alles nicht.
Ich hätte nur noch eine Frage, und zwar, ob du so ein bisschen einen Ausblick hast, was denn die Studienlandschaft angeht, weil ich bin jetzt gar nicht so auf intensivmedizinischen Kongressen. Deswegen, weißt du, was sozusagen jetzt als nächstes vielleicht untersucht wird oder auf Paper, auf die du wartest?
Also es gibt jetzt relativ viel. Ich habe auch nochmal nachgeguckt, so zum Interferon, nochmal in unterschiedlichen Settings. Es gibt auch einen Plattform-Trial, dessen Name ich mir jetzt gerade, dessen Name mir entfallen ist, aber auf clinicaltrials.com sind schon so ein paar Ansätze tatsächlich da. Ja, aber jetzt ganz konkret, welche Substanz da jetzt als nächstes getestet wird, habe ich jetzt auch nicht so den genauen Überblick. Ich bin jetzt im März wieder in Brüssel, da auf dem EasyCamp. Und dann lasse ich mich da mal updaten. Aber ich glaube, was entscheidend ist nochmal, und aus diesen, was wir gesagt haben, ist, glaube ich, tatsächlich, dass man diese Studien mehr auch wirklich in diese, ja, nach dieser Immunologie stratifiziert. Also du musst den Patienten besser beschreiben, die Biologie besser beschreiben, weil sonst kriegst du das nicht gewuppt.
Ja, das ist, glaube ich, für mich auch so das Fazit von den Papern, die du jetzt mal mitgebracht hattest, dass es da ja auch viel mehr eigentlich genau um die Einteilung und die Klassifizierung eigentlich ging und dass es jetzt gar nicht so sehr darum ging, das neue Medikament erstmal rauszukriegen, ne? Weil die Medikamente, die wir jetzt genannt haben, die gibt es ja schon seit ein paar Jahren, also die kennen wir ja schon sehr lange zum Teil.
Ja. Wie das genau. Ja, und ich meine, es ist ja auch ganz cool eigentlich, dass du weißt, okay, das Steroid wirkt eigentlich bei bestimmten inflammatorischen Typen. Das ist ja gar kein neues Medikament oder so, aber du musst das halt dann da einsetzen, wo die Frage ist eigentlich, wer ist der richtige Patient? Das ist die entscheidende Message, glaube ich. Und das ist auch so ein bisschen das, was wir auch zum Beispiel in Covid-19 gelernt haben. Das ist ja ein sehr homogene infektiologische Erkrankungsbild oder so gewesen, dass ja diese Ansätze da auch relativ erfolgreich waren, ne? Wie Dexamethason und Topizumab und das Anakinra und so. Und das ist, glaube ich, was wir jetzt lernen müssen zu übertragen. Ja.
Das ist aber eigentlich noch ein schöneres Abschlusswort, was du gesagt hast. Wir müssen den richtigen Patienten finden und nicht das richtige Medikament.
Ja,
das
so kann man es vielleicht auf den Punkt bringen. Ja,
ja, spannend. Ja, ich glaube, also hast du noch irgendwie eine Message für uns Sepsis-Behandler, für die Kollegen und Kolleginnen, die zuhören?
Was ich jetzt auch immer so ein bisschen versuche, so in den Alltag zu tragen, ist, dass wir wirklich eine Immun-Awareness brauchen und überhaupt also diesen Switch schaffen, dass das im Grunde genommen eigentlich ein immunologisches Phänomen ist. Und deswegen bräuchte man eigentlich so ein immunologisches Antibiotic Stewardship vielleicht mal irgendwann, wo man das kombiniert, ne?
Sehr gut. Dann bleibt uns noch unsere Kategorie Fundstück der Woche, würde ich mal sagen. Wer fängt an? Martin, hast du was mitgebracht?
Ja, ich habe hier den Zauberberg von Thomas Mann, lese ich gerade. Und da habe ich ein Zitat, bin ich darüber gestolpert. Das kann ich vielleicht noch zum Besten geben, wo nämlich der Hans Castorp, das ist ja der Held, sagt, denn alles Interesse für Tod und Krankheit ist nichts als eine Art von Ausdruck für das am Leben. Und dann geht das natürlich weiter. Der Satz, Thomas Mannlike, geht ja noch lange, aber das fand ich irgendwie ganz schön, weil vielleicht dieses Nachdenken über Krankheit eigentlich indirekt eine Lebensbejahung ist und
schön gewendet,
wir uns damit eben eigentlich mit dem Ganzen, was wir uns da immer beschäftigen, eigentlich das Leben untersuchen. Und das ist vielleicht mein Fundstück der Woche.
Das ist schön.
Sehr schön gesagt, finde ich auch. Ich habe so einen Roller für Kinder gefunden. Das ist jetzt auch wahrscheinlich gar nichts Neues für viele von euch, aber es gibt so eine Firma, die heißt Mikro. Die fand ich irgendwie gut. Die machen so kleine Roller, die man gut klappen kann. Und damit sind die Kinder dann auf einmal sehr schnell in der Stadt unterwegs. Fand ich sehr gut.
Okay, dann mache ich mal weiter. Ich habe heute als Fundstück der Woche eine Tageslichtlampe mitgebracht. Ich meine, die Tage werden mittlerweile ja wieder ein bisschen länger, aber ich finde, die dunkle Jahreszeit kann einem ja schon mal zusetzen. Und ich habe dieses Jahr zum ersten Mal eine Tageslichtlampe gehabt, die morgens benutzt beim Kaffee trinken. Und ich fand schon, dass das positive Effekte hat. Und deswegen kann ich das jedem empfehlen, der damit halt über die dunkle Jahreszeit zu kämpfen hat. Auch mit der Dunkelheit.
Was fürs Immunsystem tun.
Ja.
Das stimmt, ne? Wie viel Lux hat sie denn?
Das ist auf jeden Fall so eine medizinische. Das muss ich jetzt nochmal nachgucken.
Ganz viel. Ah, okay.
Aber es ist, genau.
cool. Das brauche ich auch. Ich habe auch so schlechtes Licht in der Küche. Bei mir ist die ganze Zeit dämmerig, bis ich aus dem Haus gehe. Naja, ich habe eine LinkedIn-Follow-Empfehlung mitgebracht. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr die. Das ist eine Lady Spine Doc, heißt die. Das ist eine Neurochirurgin aus den USA. Ich weiß gar nicht, wo die, in Georgia. Und die ist total cool, finde ich. Also die macht so ganz viel auch medizinischen Content, Erklärung, vor allen Dingen von so Wirbelsäulen, Sachen, aber auch viel so, ach, Emanzipation, hat natürlich auch zwei Kinder und eine Tochter. Und also die hat echt, sie hat coolen Content, finde ich. Kann ich auf jeden Fall empfehlen, auch als nicht neurochirurgisch interessierter.
Cool.
Lady Spine Doc.
Cool. Hey, das gucke ich mir mal an.
Ja. Ja. Also ja, vielen Dank, Martin, dass du da warst. Ich fand es super spannend. Hat mich total gefreut und uns. Und dann.
Danke mir auch. War sehr schön. Ich schreibe wieder.
Ja, mach das auf jeden Fall. Wir laden auch einfach knallhart ein. Also das gilt natürlich auch für alle anderen, die uns schreiben. Ne? Das ist immer mit einem gewissen Risiko verbunden. Also dann, wenn euch diese Folge des Infektsupports gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn ihr uns auf den üblichen Streaming-Seiten bewertet. Wir werden unterstützt vom DZIF, dem Deutschen Zentrum für Infektionsforschung, der DGI, der Deutschen Gesellschaft für Infektiologie und der Akademie für Infektionsmedizin, der Fortbildungsakademie der DGI. Alle drei Institutionen machen uns aber keine inhaltlichen Vorgaben zu der Sendung und können deshalb auch nicht für die Inhalte der Sendung haften. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen oder Kritik habt, schreibt uns gerne an info@infektsupport.de oder an @infektsupport in den sozialen Netzwerken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.